Memleket. Memleket.
Ja, das Leiden bestand darin, dass ich nicht verstanden habe, warum sie mich nicht akzeptieren können oder nicht wollen. Oder. Ich hab probiert, den Zugang zu finden, ich habe probiert, den Kontakt zu suchen mit den Schwestern, mit den Brüdern, mit den Schwiegereltern und so weiter. Und es kam einfach nichts über Jahre hinweg. Warum interessiert ihr euch nicht für mich? Ich bin doch eine interessante Person. Ich komme von außen, ich bin kein Kosovaner, ich habe eine andere Religion. Ich bin zwar in der Schweiz aufgewachsen, aber komme aus Kolumbien. Das muss doch interessant sein, oder? Ja, mein Name ist Carlos Humberto Ortega Sanchez. Ich bin 49 Jahre alt. Ich bin geschieden, seit 12 Jahren eigentlich. Habe eine Tochter, eine 18-jährige Tochter, Valentina Ortega, die gerade die Matur abgeschlossen hat, mit einem Glanzresultat. Ich bin sehr stolz auf sie. Lebe in einer Partnerschaft. Wir wohnen nicht mehr zusammen leider, aber irgendwie sind wir doch zusammen und haben jetzt gerade auch 3 Wochen Ferien gemacht in Südostasien, eine wunderbare Reise. Arbeite seit vielen Jahren beim Schweizerischen Roten Kreuz in Marketing Kommunikation im Moment. Einerseits kümmere ich mich dort um die Mittelbeschaffung und andererseits bin ich auch auf einer Liste von Logistikern, die im Notfall, sprich wenn eine Katastrophe ist, in das Katastrophengebiet entsendet werden kann, innerhalb von 48 Stunden. Und ich habe schon ein paar Missionen gemacht, weltweit, und von dem her habe ich eigentlich 2 Hüte an, Katastrophenhelfer und Fundraiser eigentlich. Wenn was passiert, irgendwo auf dieser Welt, sei es ein Hurricane jetzt in der Karibik oder ein Erdbeben in Nepal oder ein Erdbeben auf Haiti, dann macht die Regierung und das lokale Rote Kreuz macht einen Aufruf an die Weltgemeinschaft oder an alle Rote Kreuzgesellschaften und bittet um Hilfe eigentlich. Hilfe heißt Monet, also Geld oder Menschen, die helfen könnten, Logistiker oder Ärzte, Pflegefachpersonen, Laborantinnen oder Material. Und da können sich dann irgendeine Rote Kreuzgesellschaft oder Welt kann sich dann melden eigentlich und sagen, ja, wir haben Logistiker, wir haben Zelte, wir haben Wasser, wir haben oder Wasserspezialisten, wir haben Ärzte oder Hebammen, die innerhalb von 2 Tagen jetzt da ausrücken könnten und helfen könnten. In Nepal war ich 2015 nach dem verheerenden Erdbeben in der Nähe von Kathmandu, in der Region von Kathmandu eigentlich. Während 6 Wochen. Ich war Teamleader mit einer Gruppe von 6 Logistikern und habe dort eigentlich unsere Hilfe koordiniert. Also in einer ersten Phase ist es Trinkwasser für die Menschen und Blachen, das heißt, damit sie ein Dach über dem Kopf haben, oder Küchenutensilien, damit sie notbedürftig irgendwie was kochen könnten, oder Schulmaterial für die Kinder, die dann während vielen Wochen nicht in die Schulen können, weil alles zerstört wurde. Man muss einfach flexibel sein und auf alles gefasst sein. In den Kursen und in den Refresher-Kursen lernst du sehr viel Theorie und du weißt, wie das ungefähr abläuft. Aber du lernst es nur, wenn du vor Ort bist. Und so war es in meinem Fall. Das war jetzt nicht meine erste Mission, aber ich wusste, es war ein Erdbeben. Ich wusste, dass wir Kathmandu, dass wir da sicher Lagerhäuser hatten für das Material. Wie es in der Region aussah, konnte ich mir nicht vorstellen, aber da bin ich dann hingereist und konnte mir ein Bild drüber machen. Ich konnte die Leute platzieren, die dort dann arbeiten mussten. Jetzt mal, wenn ich im Flugzeug sitze, dann bereue ich es und denke, oh, jetzt bist du wieder 6 Wochen in diesem Stress, warum tust du dir das an? Und es ist ein enormer Druck, weil ich war als Teamleader dort und alle wollen dann was von dir. Und meine Leute waren in der Region verteilt, also die waren nicht bei mir, also ich konnte keine Debriefings machen, ich konnte meine Leute nicht direkt sprechen, musste alles über das Handy oder über den Laptop machen. Wir hatten dann Probleme mit den Lieferungen des Materials, weil die an der Grenze blockiert wurden. Die nepalesische Regierung wollte gewisse Zölle erheben auf Hilfsgüter und das haben wir nicht verstanden. Und in 2 Wochen war alles blockiert und die Leute rufen mich an, hey, was ist los? Wir müssen liefern oder wir müssen arbeiten. Von Bern hier, von der Zentrale genau gleich, hey, was passiert dort in Nepal? Kannst du nichts machen? Ich sage, nein, ich kann nichts machen. Ich sitze in meinem Hotelzimmer oder in meiner Wohnung jetzt dort und muss warten, bis das irgendwie gelöst wird, oder das Problem. Und als Vorbereitung ist es einfach wirklich offen sein und bereit sein, irgendwas zu machen und flexibel einfach auf die Situation zu reagieren. Ich mache es, weil es für meine Arbeit, für meine sonstige Arbeit im Büro sehr bereichernd ist. Es gibt mir sehr viel zurück. Es ist, ich sehe den Sinn, zu helfen in diesen Notsituationen. Ich habe viel Elend. Ich habe zum Teil auch Tote gesehen gesehen und den Leuten einfach zu helfen. Das ist, das war schon immer mein Ziel, mein Wunsch, nicht ein guter Mensch zu sein, aber einfach da sein für andere. Da erfährst du so viel und auch über dich selber. Also ich bin viel an meine Grenzen gekommen, aber ich habe gemerkt, dass ich darüber hinaus wachsen kann und dass der Mensch extrem anpassungsfähig ist. Und das hat mich dann, ja, als ich zurückkam, man ist extrem müde, aber man fühlt sich sehr wohl, man hat was Gutes gemacht, man hat geholfen. Genau, das habe ich vorhin vergessen. Ich bin eigentlich von Haus aus, sage ich mal, meine Eltern stammen aus Kolumbien beide, sind in den 70er Jahren eigentlich in die Schweiz migriert. Also mein Vater war Journalist in Kolumbien bei der größten Zeitung, El Tiempo, wo auch García Márquez gearbeitet hat. Sie kannten sich übrigens. Und er hat sich dann beworben, lustigerweise in Tokio und in Bern, bei Radio Japan International und bei Radio Schweiz International, und konnte natürlich Spanisch, Englisch, Französisch, ein bisschen Deutsch auch, hat sich beworben, hat die Stelle bekommen in Bern. Ursprünglich für 3 Jahre war der Vertrag und dann, der ist glaube ich 35 oder 36 Jahre geblieben und ist jetzt pensioniert und die leben jetzt, meine Eltern leben zwischen Bern und Spanien. Und ich bin in der Schweiz geboren, aber ich sage immer, mein Blut ist eigentlich 100% kolumbianisch. Nichts mit der Schweiz zu tun, ich bin hier aufgewachsen. Ich spreche besser Berndeutsch als Spanisch, absolut. Obwohl ich mir Mühe gebe, immer wieder Spanisch zu schreiben und Spanisch zu lesen, damit ich, ich brauche es nicht mehr so viel mündlich, meine Eltern, meine Tochter. Ich höre nur die Musik in spanischer Sprache, also Latino und vor allem kolumbianische Musik. Ich fühle mich, je nachdem, manchmal als Schweizer, manchmal als Kolumbianer, je nach Situation auch, wo ich bin auch. Und manchmal spiele ich das auch aus. Ich sage, ich sei schließlich Latino und ich bin ein guter Tänzer. Und der Latino ist ein guter Tänzer, obwohl ich eben ein nicht so guter Tänzer bin. Aber ich bin ein guter Fußballer, das war ich zumindest, auch als Latino und so weiter. Und in Kolumbien, lustigerweise, wenn ich nach Kolumbien gehe, ich war jetzt gerade im letzten Jahr ein paar Wochen dort, wieder nach langer Zeit, und da nennen sie mich immer noch El Suizo. Und sie sagen, ja, ich spreche natürlich, mein Spanisch hat einen gewissen Akzent, das merkt man, dass ich nicht dort aufgewachsen bin. Wenn ich an eine Party gehe und ich bin nicht der super Tänzer eben, also, klar, in Suisse, ja. No sabe bailar, porque vivo todo su vida en Suiza und so. Also, ja, ich bin so, ich sage halb, je nach Situation, mehr Kolumbianer oder mehr Schweizer dann. Ich habe bis 22, 23 Jahre da zu Hause gelebt. Und mein Zuhause war immer Kolumbien. Das war Thema, Essen, Kultur, Freunde von meinen Eltern, die gekommen sind und so weiter. Es war einfach alles auf Spanisch. Und das hat mir dann diese Liebe auch zu diesem Land, obwohl ich eben nicht dort gelebt habe, eigentlich mehr, also Ich trage das einfach in mir, das habe ich einfach von zu Hause mitgenommen. Ich vergesse auch meine Wurzeln nicht. Also meine Wurzeln sind nicht hier, sondern die sind in Kolumbien. Und das ist meine Ursprünge sind dort, meine Familie kommt von dort und werde das nicht irgendwie verleugnen. Ich will, dass das präsent ist. Obwohl mein Vater immer gesagt hat, dass wir eben nicht in Kolumbien sind, sondern in der Schweiz und wir sollen uns mit den hiesigen Gegebenheiten, mit der hiesigen Kultur, wir sind da und wir sollen uns mit denen auseinandersetzen. Er ist gegen die ganze Ghettoisierung. Er hat gesagt, ihr müsst die Sprache lernen, ihr müsst hier in die Schule gehen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, wo ihr lebt und ihr werdet wahrscheinlich hier bleiben, werdet nicht zurückgehen. Von dem her hat er das ganz klar immer gesagt. Das mit den Doppelidentitäten kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube auch eine Doppelidentität zu haben. Und je nach Situation bin ich eben manchmal eben eher der Schweizer oder manchmal eher der Kolumbianer. Ich spiele das auch ein bisschen aus. Je nach Situation, wenn es mir Vorteile verschafft, dann bin ich eher Kolumbianer, Latino oder dann eben eher der Schweizer. Ich habe es nie als Last empfunden. Ich habe es immer als absolute Bereicherung empfunden, beide Kulturen zu haben. Und ich sehe es auch bei meiner Tochter jetzt. Sie ist dreisprachig aufgewachsen, also Albanisch, Spanisch und Deutsch, und spricht alle Sprachen gut heute. Oder? Ich hatte auch mal jemand die Spanisch-Matur gemacht. So, mit der Mutter spricht sie Albanisch, hat Franz, Italienisch, Englisch gelernt und ist 18 und spricht irgendwie 4, 5, 6 Sprachen. Ich war etwa 12 Jahre verheiratet, eine Kosovo-Albanerin, und habe meine Tochter auch mit ihr gekriegt, Valentina. Und es war eine sehr spannende Zeit, es war aber auch eine schwierige Zeit. Ich habe mir nie erträumen lassen, es ist wirklich eine völlig andere Kultur jetzt als die Kulturen, die ich kannte, zumindest in der Schweiz und in Kolumbien. Also es ist eine völlig andere Welt, auch von der Religion her, die ich nicht kannte, aber die mich trotzdem fasziniert hat und wo ich auch probiert habe, die Kultur, die Sprache besser kennenzulernen. Und ich dachte mir dadurch eigentlich auch den Zugang, besseren Zugang zur Familie von ihrer Seite zu finden, aber es hat nie geklappt eigentlich. Und das war eine richtige Herausforderung. Obwohl ich mir extrem Mühe gegeben habe, da meine transkulturellen Kompetenzen irgendwie wieder auszuspielen und einzusetzen, wurde ich von den wenigsten Familienmitgliedern akzeptiert. Man hat mich toleriert, aber nicht akzeptiert eigentlich. Obwohl sie mich nicht richtig kennengelernt haben. Also es war einfach von Anfang an nein. Wir wurden eigentlich auch nicht ich zumindest alleine wurde nicht eingeladen, mal in den Kosovo zu gehen und die Familie zu besuchen, meine Tochter zu präsentieren, vorzustellen. Und das hat mir wehgetan, hat mich getroffen, weil ich dachte zumindest, dass ich mir Mühe gegeben habe, eben die Sprache zu lernen. Und ich war auch ein paar Male dort, nicht bei der Familie meiner Ex-Frau, sondern ich habe nach wie vor 2, 3 gute kosovo-albanische Freunde, die aber jetzt mit Schweizerinnen verheiratet sind und hier eigentlich wohnen. Mit ihnen bin ich dann in den Kosovo gereist und probiere da zu verstehen, warum sie mich jetzt da nicht akzeptieren wollen. Und ich bin eigentlich ziemlich ernüchtert worden. Und Ich hab gelitten, ja. Ja. Und es war nicht der einzige Grund, aber die Beziehung hat natürlich extrem gelitten. Ich habe mich verliebt, ein Punkt. Sie hat mich als Person fasziniert. Natürlich die Herkunft wird sicher eine Herausforderung sein, aber das meisten wir sind ein Paar und das machen wir und wenn wir Kinder haben, geht das automatisch und so weiter. Das war eigentlich mein, mein Traum damals und mein Wunsch auch, dass das funktioniert. Und ich habe mich eigentlich gefreut auf diese Herausforderung. Ich konnte mir nie vorstellen, dass es so schwierig dann würde. Weißt du, genauso wie ich, da gibt es keine Grenzen. Wenn man verliebt ist, dann hat man das Gefühl, man kann alles, und dann kommen dann die Probleme mit der Zeit. Meine Tochter Valentina ist eigentlich in diesen drei Kulturen aufgewachsen, und wir haben das sehr gut miteinander vermischt. Vor allem bei meinen Eltern dann zu Hause war es wirklich wieder gut, dass dieses Kolumbien, das ich vorhin ein bisschen geschildert habe. Mit mir war es dann auch ein Teil Schweiz, zumindest bis, ja. Und dann kam sie in den Kindergarten und Schule, und dann war es eher nur noch dieses Schweizer Umfeld, dieses berndeutsche Umfeld. Und mit der Mutter, die Mutter hat auch Albanisch mit ihr gesprochen und hat ihr auch probiert, die kosovarische Kultur näher zu bringen. Sie ist auch mit ihr ein paar Mal immer wieder in den Kosovo gereist, alleine, ohne mich. Von dem her ist meine Tochter mit diesen drei Sprachen, mit diesen drei Kulturen aufgewachsen. Sie hat das bis heute, meistert sie das sehr gut. Sie war jetzt nach der Matur, war sie auch 5 Wochen in Kolumbien, das erste Mal. Hat eigentlich unsere Familie kennengelernt. Aber sie wusste schon sehr viel auch vor allem von meiner Mutter und von meinem Vater. Also sie hat eine sehr enge Beziehung, vor allem zu meiner Mutter. Also sie sagt selber, dass sie versteht sich besser mit meiner Mutter als mit mir, als mit dem Vater. Mir macht das nichts aus, ist absolut okay. Für meine Eltern ist sie das ein und alles. Und da wird nur Spanisch kommuniziert, da ist auch Kolumbien sehr präsent. Und dann bei mir ist ja beides Kolumbien und die Schweiz, wenn sie da ist. Und bei ihrer Mutter ist das dann Kosovo. Und sie sagt einfach, ihre Beziehung zu Schweiz und ihre Beziehung zu meinen Eltern, beziehungsweise zu Kolumbien, ist größer als zu ihrer Familie oder zum Umfeld ihrer Mutter eigentlich. Ich denke schon, es ist die Zukunft. Im Zeitalter der Globalisierung, im Zeitalter des Internets. Die Schweiz ist ein Land mit sehr vielen Migranten, sehr vielen Ausländern. Ein großer Teil, also man vermischt sich auch immer mehr. Von dem her ist das schon die Zukunft, dass wir eigentlich wir wachsen auch in einem globalen Umfeld auf. Und ich glaube, jetzt in der Schweiz konkret, denke ich, ob jetzt wieder mit einer Kosovo-Albanerin, mit einer Kolumbianerin verheiratet ist oder zusammen ist, das ist kein Problem. Und das kommt auch immer mehr, denke ich, in der Zukunft. Und ich finde es okay. Ich finde es gut. Ich weiß, von rechter Seite würde das sicher kritisiert werden. Die Schweizer sind Schweizer, aber ich finde es absolut okay. Weil solange wir uns eben an die Gesetze halten, solange wir uns ein normales Leben führen, wo wir sind, dann funktioniert das gut. In der Schule, soweit ich mich erinnern kann, gab es noch nicht so viele Kolumbianer. Ich war ziemlich ein Exot von der Herkunft her. Also es gab zu meiner Zeit gab es viele, natürlich die Italiener und Spanier, die da waren, ein paar Portugiesen. Und that's it, oder? Und da galt ich schon als Exot. Und die Leute sind auch auf mich zugekommen, meine Kollegen, meine Schulkollegen, Schulfreunde. Ich sag, hey, was ist das, Kolumbien? Oder damals noch? Oder was ist das? Wie lebt ihr? Was sprecht ihr da für eine Sprache? Was isst du zu Hause? Und es gab dann, natürlich gab es, wenn sie zu mir nach Hause kamen, vor allem am Mittwochnachmittag der schulfreien Zeit, da gab es auch, meine Mutter damals konnte auch nicht so gut Deutsch, natürlich. Sie sind eher mit der französischen Sprache, haben sie hier gelebt. Ich habe das als positiv empfunden. Das war auch wie das hat mich stolz gemacht, wenn die Leute kamen, hey, Kolumbien, was ist das? Wie lebt ihr dort? Was esst ihr dort? Was sprecht ihr? Also es hat eine Bereicherung. Es hat mich sehr gut gefühlt. Oder? Natürlich kam dann die ganze Drogengeschichte mit Escobar, aber da war ich ein bisschen älter. Und da haben sie mich hochgenommen und sagen, ja, der Drogendealer kommt und so weiter. Aber das hat mich nicht gestört. Also es hat mich stolz gemacht trotzdem. Geschichte meiner Herkunft, und das ist okay so. Und ich erzähle, ich habe auch viele immer wieder Vorträge in Geschichte, Geografie und all diese Sachen, habe ich viele, viele Vorträge über Kolumbien gemacht, oder? Und habe auch Teile auf Spanisch dann reingebracht, damit sie die Sprache mal hören, wie, auch die Musik dann, die ganze Salsa, Merengue, Vallenato, all diese schöne Musik, die von dort kommt, habe ich dann auch wieder in diese Vorträge eingebaut, und das war eigentlich sehr spannend für die Lehrer und für meine Mitschüler. Ich kenne Kolumbianer, die aufgrund ihrer politischen Situation im Land, es gab zumindest viele Asylsuchende, Kolumbianer, die aufgrund, man wusste nicht, ob sie Ex-Guerilleros sind, oder Anwälte, Journalisten, Gewerkschafter, die wurden ja alle verfolgt eine Zeit lang in Kolumbien. Ich habe ein paar kennengelernt und die haben schlimme Geschichten auch erlebt. Verfolgung in Kolumbien und mussten flüchten, wirklich Familienmitglieder, die umgebracht wurden, auch schwer traumatisiert zum Teil. Und in einer solchen Situation natürlich, wenn dann so ein Spruch gekommen wäre oder kommt, dann das wäre ja, denke ich jetzt mal, extrem verletzend geworden. Also ich denke, weil ich wirklich nicht, leider nicht lange dort gelebt habe, sind die Sprüche an mir wirklich abgefedert, und ich habe das ziemlich easy, cool genommen. Immer noch heute, das kommt ja immer wieder. Es geht mir nicht nahe, oder? Weil ich auch genau weiß, die haben eh keine Ahnung, wie die Situation vor Ort ist, oder? Sag ich mir, ja, du Schweizer, du hast eh keine Ahnung, was es heißt, Kolumbianer zu sein, was es heißt, während über 60 Jahren bürgerkriegsähnliche Zustände zu leben. Du weißt nicht, was es heißt, in der Familie wo jemand entführt wurde, was das heißt genau. Du weißt nicht, wenn du bedroht wirst jeden Tag, das war jetzt, mach du nur deine Sprüche. Das ist meine Haltung eigentlich. Eigentlich ein Wunsch in mir schlummert schon noch, irgendwie den Kreis zu schließen. Sprich, die Möglichkeit zu haben, trotz meines hohen Alters, irgendwie ein paar Jahre in Kolumbien zu leben. Ob es mich dann wieder zurückzieht. Aber es wäre schon schön zu sagen, okay, meine Eltern sind migriert und sind immer noch da, und die Kinder oder die Söhne, die probieren zurückzugehen und was aufzubauen. Es schlummert immer wieder dieser Wunsch in mir. Manchmal ist er stärker, manchmal weniger. Ich war in Lima auch, ich war in Bolivien, ich war in Ecuador, ich war in Honduras. Ob ich jetzt in Honduras gelandet bin oder in Kolumbien, ich hatte immer das Gefühl, schon wenn ich am Flughafen war, hey, du bist in Kolumbien, obwohl ich in Tegucigalpa war oder in San Salvador. In diesen tropischen Ländern, für mich sind die Geschmäcker sehr ähnlich. Aber ganz klar, in Kolumbien jetzt, natürlich kamen diese Geschmäcker, es hat sehr viele Erinnerungen geweckt, gewisse, auch beim Essen, oder als ich rumgereist bin, wenn ich dann in die Kaffeezone gegangen bin, und wo sie Zuckerrohr, Schnaps produzieren und verbrennen auch, das hat mir sofort, das kenne ich. Von wo kenne ich das? Oder? Und das ist irgendwie über 20 Jahre her oder so. Also, das kommt schon immer wieder auf, oder? Und da hatte ich das schon gesagt, jetzt kommst du, doch, du kommst nach Hause, und das kennst du, und da fühlst du dich sicher wohl. Oder die Schweiz riecht nicht, und darum, ich habe das, wahrscheinlich habe ich es schon irgendwo gespeichert, aber es ist nicht dasselbe, nein, absolut nicht. Also ich komme zurück nach Zürich am Flughafen, und ja, es ist schön wieder zu Hause zu sein, aber Gerüche, nein, das ist irgendwie speziell.
Memleket. Nemlikette ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.